Hallo und herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und Bremerhaven und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation. Der Unternehmer Arndt Brüning ist 1992 als Biobauer in Fischerhude angefangen. Heute ist die Brüning Group zum Global Player für den Handel mit Biomasse geworden. Aus Bremen heraus versorgt das Unternehmen Heizkraftwerke in aller Welt mit Brennstoffen wie Holzhackschnitzeln, Pellets und Altholz. Das Produkt selber mag vielleicht nicht so sexy sein, das gibt Arndt auch zu, aber die Story, wie die Brüning Group zu dem geworden ist, was sie heute ist und wo sie als nächstes hin will, die ist super spannend. Und deshalb habe ich Arndt, der gerade zum Unternehmer des Jahres gewählt wurde, im Hauptsitz des Unternehmens auf der Bremer Überseeinsel besucht. Und herausgekommen ist dieses Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Arndt, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, moin. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Arndt, du bist kürzlich gewählt worden zum Unternehmer des Jahres in Bremen. Glückwunsch erstmal dazu.
Danke, vielen Dank.
Ja, wie kam es dazu? Erklär.
Ja, wie kam es dazu? Also kennt ihr das Prozedere, wie das mit dem Unternehmer des Jahres funktioniert?
Kannst du den Zuhörern gerne mal erklären? Ich glaube, nicht jeder ist im Bilde.
Ja, das sind ja die Familienunternehmer in Bremen, die dann Vorschläge sammeln das ganze Jahr. Und dann rufen die irgendwann an. Und das war für mich völlig überraschend, weil ich gar nicht, ehrlicherweise gar nicht so richtig wusste, dass es diesen Verein überhaupt gibt. Und dann riefen die irgendwann an und sagten, dass ich vorgeschlagen wäre und auch gewählt worden wäre und ob ich das denn annehmen würde, die Wahl. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, was alles damit zusammenhängt. Deswegen habe ich auch...
Hast du fahrlässigerweise ja gesagt.
Ja, genau. Ich habe gar nicht so lange überlegt und habe dann gesagt, natürlich fühle ich mich ja auch geehrt und wusste aber gar nicht, was das bedeutet. Und habe das dann angenommen und habe mich auch gefreut.
Trotzdem tolle Aussage. Sehr schön. Ja, du weißt ja, hier beim Go Global Bremen Business Talks Podcast sind wir so ein bisschen auf der Suche nach interessanten Unternehmern, Stories aus der Region, aus Bremen, die so ein bisschen auch das Potenzial haben, so über die Grenzen von Bremen aus Wellen zu schlagen. Aber auch gerne so Stories, die so ein bisschen unterm Radar fliegen. Mhm. Und das trifft auf deine Story und auf die Brüning Group, glaube ich, hundertprozentig zu. Was ich super, super spannend fand, also mir war der Begriff Brüning Group schon geläufig, ist kein Household Name, mir war es geläufig. Aber was mir gar nicht geläufig war, war die Background-Story, wie du eigentlich von den Anfängen 1992 bis heute 2024 zur Brüning Group, wie das alles entstanden ist, fand ich mega, mega spannend. Dann lass uns da mal bitte mit anfangen. Nimm uns mal zurück auf eine kleine Zeitreise, 1990, 1991, 92, als du in Fischerhude als Biobauer sozusagen gestartet bist. Erzähl mal kurz, was hast du vorher gemacht und wie kamst du dazu, Biobauer zu werden?
Ja, das ist ja so lange her, da kann ich mich ja kaum noch dran erinnern.
Ne? Ja, genau.
Aber ich weiß noch ziemlich genau, also ich habe 1989 Abitur gemacht in Achim auf dem Gymnasium. Mhm. Bin einigermaßen stolz darauf, dass ich das zweitschlechteste Abitur gemacht habe.
Und das sagen viele Unternehmer, ne? Die dann nachher dann stolz sind, wie schlecht sie im Abi waren.
Und es war auch wirklich mit Hängen und Würgen. Also ich habe nie Lust gehabt, zur Schule zu gehen und habe die meiste Zeit eigentlich in irgendwelchen Cafés in Achim rumgehangen, mit irgendwelchen Kumpels und schlaue Gespräche geführt.
Cafés in Achim, coole Zeit.
Ja, Café Kleening gab es da. Da haben wir immer gesessen und Kaffee getrunken. Und ich habe aber während der Schulzeit auch viel gearbeitet, also habe immer viel gejobbt und mir war das eigentlich immer ganz wichtig, auch während der Schulzeit, dass ich unabhängig bin. Also ich wollte eigentlich immer frei sein, ne? Ich wollte mich nicht so nach meinen Eltern richten, was die gerne wollen und wollte deswegen auch mein eigenes Geld verdienen. Und habe dann, ich glaube, mit 16 Jahren angefangen in Achim in einem Gemüseladen zu arbeiten, bei Mewis und Tevis, so hieß der damals, Obst und Gemüse und so, als Schülerjob und habe dann aber nach 2 Jahren gedacht, da muss ganz viel geändert werden und ich muss mich da ein bisschen einbringen und so weiter und habe so eine Assistentenrolle eigentlich übernommen mit meiner damaligen Freundin für den Inhaber, für Achim Mewis, der später mein bester Freund geworden ist. Aha. Und war auch fest entschlossen, da eine Ausbildung zu machen nach dem Abitur, also sozusagen zum Einzelhandelskaufmann, was meine Eltern furchtbar fanden und die hatten ganz große Angst um mich die ganze Zeit, so in diesen Jahren. Ja, und dann habe ich nach der Schule da dann auch tatsächlich richtig angefangen zu arbeiten bei Achim in diesem Gemüseladen. Das habe ich 1 Jahr gemacht und dann wurde es mir aber doch zu langweilig und habe dann, weil mich ein Bekannter aus dem Ort gefragt hat, ob ich nicht eine Ausbildung bei ihm machen möchte, dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Speditionskaufmann in Fischerhude bei einer internationalen Lebensmittelspedition und das hat mir riesen Spaß gemacht. Ich kann mich sowieso eigentlich nicht erinnern, dass mir irgendwas keinen Spaß gemacht hätte, außer der Schule damals. Also Geld verdienen und arbeiten und irgendeine sinnvolle Tätigkeit machen. Ich habe Regale gepackt bei Comet damals und auch da hatte ich kurz die Idee, das kann ich irgendwie mein Leben lang machen, weil es irgendwie auch eine sinnvolle Beschäftigung war, hatte ich das Gefühl. Die Leute kommen, kaufen und ich fülle wieder auf und zähle, wie viel gekauft wurde und so, fand ich total super. Ja. Und dann habe ich während meiner Ausbildung so ein bisschen Langeweile gehabt und weil mein Papa vom Bauernhof kam ursprünglich, musste aber dann eine Banklehre machen, habe ich gedacht, ich muss meinen grünen Daumen auch ein bisschen nebenbei fördern und habe eine kleine Gärtnerei gegründet während der Ausbildung zum Speditionskaufmann und brauchte dafür ein Bodenverbesserungsmittel. Ich war damals so ein ziemlicher Öko, hatte auch, glaube ich, keine einzige Hose ohne Flicken. Und habe dann Kompost beim Landkreis Verden gekauft für meinen kleinen Acker, den ich gepachtet habe neben dem Haus meiner Eltern. Und habe dann mitgekriegt, dass der Landkreis Verden diesen Kompost nicht verkaufen kann. Und habe gedacht, ich kann denen ja anbieten, den Kompost komplett zu verkaufen für die. Und das habe ich auch gemacht. Und so habe ich während meiner Ausbildungszeit meinen ersten Vertrag abgeschlossen auf selbstständiger Basis. Ja, habe dann meine Ausbildung beendet und ein Studium angefangen, Wirtschaftswissenschaft. Da bin ich aber auch fast nie gewesen. Das war eigentlich ähnlich wie in der Schule. Und habe stattdessen meine Selbstständigkeit gefördert und die Kompostvermarktung nicht nur für den Landkreis Verden übernommen, sondern dann auch für den Landkreis Rothenburg und Landkreis Osterholz. Und das war damals war eine super Geschichte, weil Monika Griefahn überall Kompostanlagen eröffnet hat. Es war damals so die Zeit, wo das gesetzlich vorgeschrieben wurde, dass man organische Abfälle kompostiert. Nur die wussten nicht, wohin mit dem Kompost. Also die hatten irgendwie keine Vermarktungsmöglichkeit und da bin ich in so eine Lücke gestoßen eben.
Okay, also hast du mit anderen Worten deinen Öko-Fäbel, den du damals schon vernommen hast, dann sozusagen mit deinem Unternehmergeist, mit Unternehmerdrang sozusagen kombiniert, ja. Und hast früher schon auch ganz oft dann Sachen parallel gemacht. Also ich glaube, es gibt nicht so viele Speditionskaufleute oder Auszubildende im Speditionsgewerbe, die nebenbei noch eine Gärtnerei eröffnen und sich überlegen, wie sie in Zukunft eigenständig oder selbstständig unterwegs sind.
Nee, aber ich glaube, was ganz gut ist an diesem Beruf tatsächlich, Speditionskaufmann, also was ich da jedenfalls gelernt habe in dieser kleinen Firma, das war, dass wir ständig Probleme von Kunden und Lieferanten eigentlich gelöst haben. Also es gab immer irgendwelche Herausforderungen, die wir ganz pragmatisch lösen mussten. Und so ein Spediteur ist ja immer so dazwischen eigentlich. Also organisiert nicht nur den Transport, sondern auch die Lagerung und sowas alles. Und das fand ich, das war echt total spannend, weil jeden Tag irgendwas Neues passiert ist. Und ich hatte auch einen guten Ausbilder und eine gute Ausbildungsfirma, weil die sehr darauf gesetzt haben, dass auch die Auszubildenden schon Eigenverantwortung übernehmen. Und das war eigentlich genau mein Ding. Und da habe ich auch echt was gelernt. Also ich habe wirklich nur die 2 Jahre dann auch die Ausbildung da gemacht und danach bin ich dann auch da weg, weil ich eben meine Selbstständigkeit weiter vorantreiben wollte. Aber das war super. Also für meine persönliche Entwicklung war das genau das Richtige.
Ja, vor allem spielt Logistik ja heute noch eine Rolle bei euch. Ich meine, das ist eine ganze Sparte von euch und das ist wahrscheinlich ein Erfolgsfaktor, kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber wann kam denn so der Moment, als du bemerkt hast, oh, pass mal auf, also das ist jetzt hier ein Business, das geht über die Grenzen von Rothenburg und Achim und Verden hinaus und da ist wirklich viel mehr Potenzial. Was war so der Moment, wo du gedacht hast, pass mal auf, das wird, glaube ich, mehr als irgendwie so ein kleines Geschäft hier mit ein paar Leuten, sondern da ist noch richtig groß was zu holen.
Ja, ich weiß gar nicht, wie das so bei anderen Unternehmern ist, die nicht so ein Unternehmen geerbt haben oder weiterführen, sondern selber gründen. Aber bei mir war das eigentlich so, werde ich oft gefragt, ne, wie ist es eigentlich gekommen und gab es da so irgendwie die zündende Idee oder sowas, aber so war das eigentlich gar nicht. Sondern es war eher so, also so nehme ich das jedenfalls jetzt wahr, dass es immer irgendwelche Chancen gab, also irgendwelche Gelegenheiten, die sich auch ganz oft spontan ergeben haben, ja, wo ich dann in dem Augenblick auch Lust drauf hatte. Und das dann einfach mit guten Kollegen, die ich immer gehabt habe, also ich habe immer tolle Leute so in meinem Umfeld gehabt, auch gute Berater, eine gute Werbeagentur gehabt, guten Steuerberater gehabt und immer richtig. Glück gehabt mit den Banken und so. Also da habe ich wirklich immer gute Leute an meiner Seite gehabt, die auch viel verhindert haben, auch viel Quatsch verhindert haben, gerade die Banken. Deswegen habe ich da auch gar nicht so einen negativen Blick drauf. Und das ist es eigentlich. Also es waren so Gelegenheiten, die ich dann nutzen konnte, mit Hilfe von guten Partnern oder Kollegen.
Ja, aber so einen Moment gab es nicht, wo du sagtest, okay, jetzt ist so ein bisschen der Moment der Reife, wo wir wirklich von irgendeinem kleinen Unternehmen zu einer Gruppe werden. Aber der Moment kam dann irgendwann auch, ne? Wo du sozusagen das Geschäft nochmal erweitert hast. Gib mal so ein paar wichtige Meilensteine auf dem Weg von 1992 bis 2024.
Also auf jeden Fall war das so, und deswegen stimmt das schon so ein bisschen, wie du das eben gesagt hast. Also es gab eine Diskussion zwischen mir und meiner damaligen Frau, als ich die ersten Leute eingestellt habe. Weil wir haben am Anfang haben wir alles alleine gemacht. Also ich habe das ganze Zeug verkauft, den Kompost, und habe das teilweise selber ausgeliefert mit dem Autoanhänger und so. Und Schaufel und Autoanhänger waren die wichtigsten Hilfsmittel. Und meine Frau hat dann abends die Rechnung geschrieben. Und das war ja auch ja, das war natürlich auch gut, ne? Man hatte auch keine Kosten und so. Wir hatten damals unglaublich viel Bargeld immer zu Hause, weil wir eben auch ganz viel immer sofort bar kassiert haben. Mhm. Das war ganz attraktiv. Aber irgendwann war das auch so, dass diese Freiheit eben nicht mehr da war, weil wenn du alles selber machst, dann kannst du auch keinen Urlaub machen und so. Und dann hatten wir eine Diskussion, meine Frau und ich, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, dass ich gesagt habe, wenn wir das hier weiter vorantreiben wollen und noch mehr Erfolg haben wollen und auch mal wieder in den Urlaub fahren können wollen, dann
delegieren.
Dann müssen wir Leute einstellen. Und sie hat dann zu der Zeit immer Angst davor gehabt, dass uns das eher Freiheit nimmt, weil wir uns dann ja auch um die Angestellten kümmern müssen. Und das war vielleicht so ein Moment, der mitentscheidend war, weil ich dann eben die Erfahrung gemacht habe, wenn du gute Leute hast, wenn du gute Kollegen hast, zu denen du auch Vertrauen haben kannst, dann ist das wahnsinnig bereichernd, ne? Weil man eben auch auf einmal Leute hat, mit denen man übers Geschäft reden kann und geteiltes Leid ist auch nur halbes Leid, also es geht ja auch viel schief in so vielen Jahren und das war vielleicht so ein entscheidender.
Ja, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist das bei dir weniger eine Situation, wo du so eine große Vision hattest, die du seit vielen Jahren verfolgst, sondern immer so Schritt für Schritt und da gibt sich eine Möglichkeit und jetzt ist der nächste Schritt und so peu à peu, so mehr iterativ und nicht so die große Vision, die man viele Jahre verfolgt.
Nee, das hatte ich nie und das habe ich auch heute noch nicht. Also das ist eher so, dass ich, glaube ich, immer nur so weit denken kann, wie ich auch wirklich glaube, das ist erreichbar. Also ich hätte niemals vor 30 Jahren gedacht, dass wir irgendwann mal eine Firma haben mit 250 Leuten oder so. Ne? Yeah. Das habe ich nie gedacht.
Das hat sich irgendwie dann so im Laufe der Zeit entwickelt.
Wundere ich mich ja heute noch drüber.
Ja. Du sprachst gerade ganz kurz von ein paar Fehlschritten oder Fehlern. Rückblickend, gibt es Dinge, die du gerne anders gemacht hättest, wenn du die Zeit nochmal zurückdrehen könntest?
Ich habe immer ganz furchtbar viel gelesen in den ganzen Jahren über Unternehmensentwicklung und vor allen Dingen auch über Führung und Fehler machen, das ist so ein Thema, was hier bei uns in der Führung auch super wichtig ist und was ich für mich selber auch ganz wichtig finde. Ich finde immer, Fehler, die man macht, die nicht die Existenz kosten, die sind eigentlich sehr wertvoll. Auch wenn die viel Geld kosten oder keine Ahnung oder einen Rückschritt bedeuten oder so. Weil ich glaube, also mir geht das jedenfalls so, wenn ich nicht auch wirklich einen Fehler mache, dann weiß ich auch nie ganz genau, wie es vielleicht gekommen wäre, wenn ich eine andere Entscheidung getroffen hätte. Mhm. Und deswegen ist es jetzt überhaupt nicht so, dass wenn ich zurückgucke, dass da irgendwelche Fehler wären, wo ich im Nachhinein sagen würde, hätte ich das mal lieber nicht gemacht oder so. Mhm. Nö, überhaupt nicht.
Ja, spannend. Dann beschreib uns nochmal kurz und bündig, was die Brüning Group 2024 macht, wie ihr aufgestellt seid. Ich habe vorhin euch beschrieben als jemand, der unterm Radar fliegt, kein Household Name im Zweifel, weil die meisten Leute sich keine Gedanken machen über das, was ihr tagtäglich macht. Beschreib mal ganz kurz in Kurzform, was die Brüning Group heute so treibt.
Ja, ich versuche das mal. Okay. Das ist nämlich tatsächlich gar nicht so einfach, weil immer wenn wir wenn wir Bankentermine haben oder wenn ich auch neue Leute kennenlerne, dann fragen die auch, was machst du eigentlich? Und dann ist man ja geneigt, irgendwie eine andere Firma zu nennen, die genau das Gleiche macht und die gibt es irgendwie nicht. Also es ist tatsächlich so, dass das, was wir machen, in der Form irgendwie komischerweise kein anderer macht. Also wir sind ein Handelsunternehmen. Wir verkaufen hauptsächlich Holz, also Holzreststoffe, Holzhackschnitzel, Sägespäne, Pellets und solche Geschichten. Und das nennen wir dann energieliefernde Schüttgutrohstoffe.
Oh, das ist ein sehr deutsches Wort.
Ja, genau, richtig.
Und in einem Wort geschrieben, wie viele Buchstaben?
Keine Ahnung, aber uns fällt tatsächlich einfach kein besserer Begriff ein. Wir handeln aber auch ein bisschen mit Gewerbemüll und wir beliefern viele Kraftwerke, Industriekraftwerke in ganz Europa, die Energie erzeugen, also die Wärme und Strom produzieren. Und das machen wir mit den Verkehrsträgern Bahn, LKW und Schiff. Ja, also um das mal irgendwie an einem praktischen Beispiel darzustellen, das ist eigentlich immer das Beste. Hier so Firma Nielsen hier in Bremen, ne? Da kann man ja Altholz loswerden, also zum Beispiel alte Schränke oder alte Paletten und sowas. Und die schreddern das dann, die nehmen das an, sammeln das, werde ich dann ein großer Haufen von diesem Zeug, dann schreddern die das irgendwann einmal durch so eine riesen Maschine und dann ist das alles grob vorzerkleinert auf so eine Kantenlänge von 20 Zentimeter maximal. Und dann holen wir das bei Nielsen ab und bringen das dann mit dem LKW zu Kraftwerken. Zum Beispiel an der holländischen Grenze steht so ein Kraftwerk von einem Kunden von uns. Die benötigen dann 180 von diesen LKW-Ladungen in der Woche. Und wir verpflichten uns, denen auch diese 180 Ladungen jede Woche zu bringen. Machen wir schon jahrelang. Oder IKEA, die haben in Riga ein Spanplattenwerk. Da produzieren die Sparplatten so für Tische und Schränke und sowas alles. Und die brauchen auch eine besondere Form von diesem Altholz. Und dann bringen wir hier aus dem Bremerhaven dann ein Schiff mit sauberem A1-Holz, Altholz, das ist so Paletten geschreddert und so, zum Beispiel zu IKEA nach Riga. Also das, und wir sind eigentlich diejenigen, die die Kunden und die Lieferanten da zusammenbringen an der Stelle. Mhm. Sind meistens große Kunden, also großes Industriekraftwerk oder großer Spanplattenhersteller. Und da gibt es ganz viele kleinere Lieferanten, also Recyclingunternehmen, aber auch Baumpflegeunternehmen und Garten- und Landschaftsbauer. Und das sind so unsere klassischen Lieferanten, zumindest in Deutschland. Sägewerke gehören auch dazu, große Sägewerke. Da haben wir dann auch ein Produkt wie Rindenmulch, vermarkten wir auch. Und das haben
das
wir
kennen
auch.
Die meisten, die einen Garten haben.
Ja, genau, das kennen die meisten, die einen Garten haben. Und wenn die das dann im Baumarkt kaufen, dann ist es ganz oft so, dass wir die Leute, die diese Tüten produziert haben im Baumarkt, die werden dann von uns beliefert.
Ja, okay.
Also wir bringen es vom Sägewerk dann dahin oder zum Gartenlandschaftsbauer oder so.
Okay, dann ist ja die Logistik noch viel größer, als ich ursprünglich mal vermutet hatte. Da können wir gleich nochmal im Detail drüber sprechen. Aber habe ich es richtig verstanden, dass ihr wirklich nur handelt und transportiert sozusagen und gar nicht selber herstellt?
Genau, das hast du richtig verstanden.
Okay.
Also ganz selten lagern wir auch mal für irgendjemanden, weil irgendjemand...
Das wäre die nächste Frage gewesen. Es klingt alles so, als wenn ihr sozusagen just in time mit LKW dort abholt und dorthin liefert, was auch nochmal eine spezielle Herausforderung ist. Keine Lager.
Nee, und das liegt daran, dass diese ganzen Produkte, die kosten ja nicht viel Geld. Ne? Also die sind eigentlich relativ günstig und es ist immer ein hoher Transportkostenanteil drin enthalten, wenn wir das zu einem Kunden liefern. Und wenn wir das Material jetzt auch noch irgendwie zwischenlagern würden, dann müssten wir es einmal abladen und wieder aufladen und das Lager muss bezahlt werden. Und weil das alles Geld kostet, deswegen versuchen wir das eigentlich einzusparen und immer diese Direktbelieferung zu machen.
Ja, und alles, was ihr macht, erfüllt den Anspruch der Nachhaltigkeit? Ist das für euch ein wichtiges Thema?
Für uns ist das schon, oder für mich ist das schon wichtig. Ne? Also ich finde jetzt die Produkte, mit denen wir handeln, die sind jetzt nicht besonders sexy oder so. Ne? Also mit Turnschuhen zu handeln oder mit Parfüm oder so oder Lebensmitteln. Das finde ich, Lebensmittel finde ich zum Beispiel sehr viel, ich habe eine viel höhere Leidenschaft für Lebensmittel als für Hackschnitzel, also die Holzhackschnitzel. Aber das ist eigentlich egal, weil ja, nachhaltig, also im Augenblick gibt es ja eine Riesendiskussion, ob Holz überhaupt, also die Holzverwertung, Holzverbrennung überhaupt nachhaltig ist und ob das als CO2-neutral angesehen werden kann. Aber da haben wir schon immer gesagt, da können wir uns eigentlich nicht einmischen. Was für mich ganz wichtig ist, ist, dass wir alle Nachhaltigkeitszertifikate haben, die man braucht und dass wir hier nicht mit, das könnte ich nämlich, glaube ich, nicht mit irgendwelchem Dreckszeug handeln oder so. Ne? Aber ob jetzt die Verbrennung von Holz als CO2-neutral angesehen wird oder nicht, da gibt es halt unterschiedliche Auffassungen drüber, ne? Holz wächst relativ schnell nach. In Deutschland wächst auch immer noch mehr Biomasse nach, als jährlich verwertet wird oder abgesägt wird sozusagen, geerntet wird. Und deswegen muss man sich da auch noch keine Sorgen machen. Aber was ich schon bemerke über die ganzen 30 Jahre ist, dass diese Biomasse, mit der wir handeln, einer starken Volatilität unterworfen ist. Das liegt auch an der Förderpolitik.
Du meinst in Bezug auf Preis und Verfügbarkeit oder beides?
Ja, genau. Ja. Also das hängt ja unmittelbar miteinander zusammen. Wenn die Verfügbarkeit hoch ist, ist der Preis niedrig. Und es gibt aber dadurch, dass es gefördert wird oder die Verwertung gefördert wurde in den vergangenen Jahren, gibt es immer wieder so Peaks, also wo dann Kraftwerke gebaut werden, ganz viele neue Kraftwerke gebaut werden und dann ist die Nachfrage nach Biomasse wahnsinnig hoch. Dann steigen die Preise und dann gehen einige Kraftwerke wieder in die Insolvenz, die gibt es dann nicht mehr und dann fallen die Preise. Und dann gibt es auf einmal wieder viel zu viel Biomasse, die Preise fallen und es werden neue Kraftwerke gebaut und so. Also das ist schon die ganzen Jahre so. Ne? Das ist jetzt nicht unbedingt so eine Entwicklung, wo ich sagen würde, das ist wahnsinnig gesund, aber das ist eben einfach so. Ne?
Und da gibt es auch noch diese Nebeneffekte, wo plötzlich Leute auf die Idee kommen, dann Biomasse herzustellen, nur für den Zweck, um sie später zu verbrennen. Also Biogas ist beispielsweise, Anbau von Mais und solche Dinge.
Ja, genau, richtig.
Auch wahrscheinlich eine Tretmine oder ein Strickfall, der überall lauert, ne? Solche Stories.
Ja, also wir haben uns mit Biogasanlagen noch nie so richtig beschäftigt. Was wir jetzt anfangen, ist, dass wir so Agrarreststoffe handeln wollen, also die zum Beispiel bei der Lebensmittelproduktion anfallen, wie Nussschalen und Kaffeehäutchen und solche Geschichten, weil die sowohl stofflich gut verwertet werden können, also für Dämmstoffe und so weiter, aber auch energetisch natürlich gut Verwendung finden können. Und ich glaube, dass von dem Material, was wir handeln, vielleicht 2% extra hergestellt worden sind, um es thermisch zu verwerten. Aber alles andere, das muss irgendwo hin. Also dieses ganze Altholz, was wir hier produzieren, unsere Industriegesellschaft, das muss ja irgendwie verwertet werden. Und sobald, das stellen wir auch mal wieder fest, sobald es eine Möglichkeit gibt, das stofflich zu verwerten, wie zum Beispiel IKEA in Spanplatten oder auch andere Möbelhersteller, die dann in ihren Spanplatten inzwischen einen Altholzanteil haben, der meistens weit über 50% liegt, dann geht das mit der thermischen Verwertung eben auch zurück, weil der Wettbewerb dann so groß ist wie mit dem Mais eigentlich. Also wenn die Leute mehr Geld für Lebensmittel bezahlen würden, dann wäre es auch gar nicht möglich, für Biogasanlagen so viel Mais anzubauen. Das ist das eigentliche Problem, dass wir nicht bereit sind, ausreichend Geld für Lebensmittel zu bezahlen und dann die Flächen da liegen und im Grunde genommen so günstig sind und die, meiner Meinung nach die Produktion von diesem Material für die thermische, für die energetische Verwertung so günstig sind, ja, dann werden die Flächen dann eben auch irgendwann knapp für die Lebensmittelproduktion, ne?
Ja.
Also in dem Augenblick wieder kippt, wo dann die Lebensmittel eben wieder teurer werden.
Ja, ihr seid jetzt schon sehr, sehr international aufgestellt. Ich habe gesehen, ihr seid an 7 Standorten, Österreich, Schweden, Italien, Polen, Tschechien, Frankreich, Dänemark, Großbritannien, also schon recht international auch stark gewachsen. Wann war dir das klar, dass das Ganze ein internationales Geschäft wird? Relativ früh?
Weil ich ganz gerne reise, erstens, und weil ich auch das total interessant finde, andere Kulturen und andere Menschen so kennenzulernen, mit einer anderen Mentalität und so. Deswegen war das eigentlich schon relativ früh so, dass ich gerne was international gemacht hätte. Aber der Markt hat das einfach nicht hergegeben. Also bisher war das so, und das sieht man auch an unserer Firmengeschichte irgendwie ganz schön, weil am Anfang habe ich nur im Landkreis Verden agiert, dann irgendwann in Norddeutschland, dann irgendwann auch in Ostdeutschland und ja, ganz Deutschland, dann haben wir unser Büro in München aufgemacht und jetzt hat sich dieser Biomassemarkt, das ist ein Weltmarkt geworden. Also Pellets werden von Amerika nach Guadeloupe gebracht und so. Und das liegt einmal daran, dass die Einheiten größer geworden sind. Also die Kraftwerke, die so Pellets zum Beispiel verwerten, die überall auf der Welt gebaut und die werden stehen, haben dann häufig auch einen Standort am Hafen. Und dann hat man keine weiteren Zwischentransporte und wenn man so ein Schiff Pellets aus Amerika holt, dann sind da 30.000 Tonnen drauf. Und dann ist der Transportkostenanteil gar nicht mehr so groß, weil das Schiff eben verteilt auf 30.000 Tonnen gar nicht mehr so viel Geld kostet. Das ist pro Tonne dann günstiger, als wenn man einen LKW von Bremen nach München schicken würde oder so. Ja, und wir waren eigentlich immer zum jeweiligen Zeitpunkt so die Einzigen, die dann auch den, glaube ich, zumindest in Deutschland, die dann auch den Mut hatten, die Handelsregion so auszuweiten. Denn dadurch, dass eben diese ganzen Güter, die wir haben, mit einem hohen Transportkostenanteil immer versehen sind, fragt man sich eben manchmal, ja, kann sich das denn lohnen, wenn man von Bremen Altholz nach Österreich bringt zum Beispiel? Ne? Also wir haben in Österreich einen Kunden, der stellt Spanplatten her und dann bringen wir auch durchaus Altholz aus Schleswig-Holstein hin. Aber das ist eben tatsächlich so, dass wenn irgendwelche Spezialsortimente gesucht werden oder wenn irgendwo ein ganz großer Hersteller ist, der sich vorgenommen hat, den Altholzanteil in der Spanplatte auf 70% hochzufahren, dann sind die eben auch bereit, diese höheren Transportkosten mit zu bezahlen. Mhm. Und dann, ob das dann ökologischer ist, wenn man das Altholz von Schleswig-Holstein nach Österreich fährt, um es erst in der Spanplatte einzusetzen und dann später die Spanplatte zu verbrennen, vielleicht in 20, 30 Jahren oder so, wenn den Leuten dann der Tisch nicht mehr gefällt. Das weiß ich auch nicht, das haben wir auch noch nie ausgerechnet. Aber auf jeden Fall macht dieses Prinzip der Kaskadenverwertung, also das Holz immer erstmal stofflich zu verwerten und danach dann thermisch, das macht aus meiner Perspektive schon Sinn. Ne?
Um nochmal beim Thema Internationalisierung zu bleiben, wenn du in den internationalen Bereich gehst, dann konkurrierst du ja im Zweifel auch mit den richtig großen Playern. Du hast gerade erwähnt, ihr seid ein regionaler Player und so wie ihr es macht, macht es hier in der Region so kein anderer, aber international gesehen ist nochmal eine ganz andere Story. Hinzu kommt, dass je mehr du im Ausland unterwegs bist, desto komplexer wird die ganze Chose.
Ja.
Wo glaubst du, sind die Grenzen der Internationalisierung? Sind die schon fast erreicht oder siehst du das noch wirklich als ein riesengroßes Spielfeld, wo noch viel, viel möglich ist in den kommenden Jahren für euch?
Ja, ich glaube, also wir müssen das sogar machen, ne? Damit wir nicht irgendwann vom Markt auch verschwinden, müssen wir international wachsen und wir sind ja nur Händler in Anführungszeichen, also wir haben keine festen Anlagen, da bin ich manchmal auch ganz, ganz froh, dass wir keine Fabrik hier zum Beispiel jetzt an der Weser bauen müssen, die dann, wenn sich der Weltmarkt irgendwie dreht, plötzlich die Existenzberechtigung verloren hat. Das kann ja durchaus passieren und da sind die Zeiten ja im Augenblick ganz schön unsicher, würde ich mal sagen. Nee, aber für uns ist das absolut notwendig, gerade weil eben diese größeren Industrieverwerter jetzt hinzukommen und die Nachfrage nach größeren Einheiten eben einfach da ist. Und die gibt es dann so in Deutschland auch gar nicht unbedingt. Ne? Also man kann hier in Deutschland nirgends ein Schiff mit 30.000 Tonnen Pellets regelmäßig kaufen. Ne? So einen Standort, an dem am Hafen produziert wird in Wismar. Und das war es dann auch. Alles andere ist eher so auf Europavermarktung ausgelegt.
Ja. Also du sagst mit anderen Worten, ihr habt gar keine andere Wahl. Also der Druck ist da, international zu wachsen und konkurrenzfähig zu bleiben.
Ja, genau. Ja, und um wachsen zu können. Ne? Also das war auch schon immer so, dass ich, jetzt bin ich ja 54 und dann habe ich mir vor ein paar Jahren auch mal überlegt, was macht mir eigentlich noch Spaß? Also macht es mir eigentlich noch Spaß? Also mir würde das keinen Spaß mehr machen, glaube ich, wenn ich nicht die Perspektive hätte, dass wir uns auch immer noch wieder verändern können und noch auch ein bisschen mehr machen können. Ne?
Heißt mit anderen Worten auch nochmal in ganz andere Geschäftsfelder reinzugehen? Oder siehst du so für die nächsten Jahre, bis du irgendwann das Zepter an den Nachfolger abgibst, ist das mehr oder weniger so das, was er jetzt macht, in Nummer größer? Oder könntest du dir auch vorstellen, nochmal in ganz andere Bereiche reinzugehen?
Nö, eigentlich nicht. Also ich glaube ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir in diesem Geschäftsfeld noch ganz viel machen können. Also Internationalisierung ist ein Thema fürs Wachstum, was wir uns auch richtig auf die Fahne, auch strategisch auf die Fahne geschrieben haben und genau definiert haben, in welche Länder wir noch wollen und so. Und das andere ist, dass wir unser Produktportfolio noch erweitern wollen, also um zum Beispiel diese Agrarreststoffe. Wir wollen eigentlich alles im Portfolio haben, was Großkraftwerke oder große stoffliche Verwerter von organischem Material, das wollen wir auch liefern können. Also Biokohle zum Beispiel, Biokohle herzustellen für die Landwirtschaft, für die pharmazeutische Industrie und auch für thermische Verwertung oder Herstellung von Flugzeugtreibstoffen. Das ist im Augenblick in aller Munde. Und wenn man da diese ganzen großen Einheiten sieht, die auch da entstehen sollen, dann muss man schon ein breites Spektrum an organischem Material haben, um der sogenannte Vollversorger werden zu können. So nennen wir uns da immer. Wenn wir so ein Kraftwerk beliefern, dann haben wir den Anspruch, wir wollen denen eigentlich sagen, wir sind eure Einkaufsabteilung, beauftragt uns einfach und dann liefern wir euch alles, was ihr haben wollt, weil wir das besser können, weil wir hier so viele Leute sitzen haben, die sich mit dem Einkauf auskennen, die das Netzwerk haben, die die Logistik beherrschen und da sehen wir eigentlich die Zukunft. Also Internationalisierung und Erweiterung des Produktportfolios.
Ja. Ist die Vorstellung, dass ihr in erster Linie organisch wachst oder auch über Akquisitionen? Ihr habt jetzt schon ein paar Akquisitionen in der Vergangenheit gemacht. Das hat sich anscheinend bewährt. Wie siehst du da das Verhältnis von organischem Wachstum und Wachstum über Akquisitionen?
Ja, es ist eben, wir haben ja nicht so richtig Wettbewerber, ne? Also nicht so richtig 1:1 Wettbewerber. Die meisten Akquisitionen, die sich anbieten, wo wir uns auch schon echt einiges angeguckt haben, die haben dann, das sind Recyclingunternehmen oder das sind, die beschäftigen sich mit einem Produkt von den Produkten, die wir machen oder so. Und ja, wenn sich eine gute Gelegenheit ergibt, dann würden wir das auch weiterhin machen. Aber eigentlich, glaube ich, ist eher organisches Wachstum angesagt, ja, aus eigener Kraft.
Du hast jetzt schon zweimal betont, dass ihr die Einzigen seid, die das machen. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich hätte mir gedacht, das ist ein Wachstumsfeld. Da müssen sich viel mehr Wettbewerber tummeln, die genau dasselbe machen. Weil das Geschäftsmodell, ich meine, das ist leicht beschrieben und das ist nachvollziehbar und da lässt sich sicherlich Geld verdienen. Gerade auch mit diesen ganzen Trends, die euch sozusagen unter die Arme greifen. Woran liegt das, dass ihr heute 2024 noch der Meinung seid, ihr seid die Einzigen hier in Deutschland auf dem Markt, die das machen, was ihr macht?
Tja, wenn ich das wüsste. Das werde ich auch tatsächlich oft gefragt. Es gibt ja unheimlich viele, die uns Wettbewerb machen, die aber eigentlich was anderes machen. Also Recyclingunternehmen, die dann auch die Kraftwerke direkt beliefern, das ist ja auch Wettbewerb für uns, aber die sind dann trotzdem gleichzeitig Lieferanten häufig. Dann haben wir ganz viele Händler, die haben ein oder zwei Leute beschäftigt und die agieren nur ganz regional, die machen, was weiß ich, nur Berlin und Umgebung oder so. Aber es gibt eben keinen 1:1 Wettbewerber, der mit dem Produktportfolio, was wir haben, so überregional tätig ist. Also so muss man das eigentlich formulieren, ne? Also den gibt es nicht. Und ich glaube, den gibt es nicht, weil also die Margen in unserem Geschäft sind nicht so wahnsinnig groß. Also wir verdienen pro Tonne echt wenig. Das ist das eine. Dann hat sich, glaube ich, niemand getraut, seine Mannschaft so auszubauen. Also es ist ja immer so, gerade dieses internationale Wachstum kostet erstmal Geld. Also wir müssen erstmal Leute beschäftigen und dann müssen wir denen noch ein bisschen Zeit geben, bis sie dann die ersten Geschäfte eintüten und die Kontakte knüpfen in den neuen Ländern, die wir da erobern wollen. Und das ist so die Alternative. Also wenn ich so überlege, wir hätten niemals Personal eingestellt, dann hätten wir immer ausreichend Geld verdient, meine damalige Frau und ich. Aber ja, es hätte so zum Leben auch echt gereicht. Aber große Sprünge wären damit eben auch nicht möglich gewesen, aufgrund der kleinen Margen, die man bei so einem Handelsunternehmen hat. Und ja, ich habe, glaube ich, die ersten 25 Jahre auch jeden Euro wieder investiert und in Personal. Und dann haut das Personal ja auch manchmal einfach wieder ab. Dann hat man 3 Jahre in die Ausbildung von irgendeinem guten Mann investiert und dann haut er einfach wieder ab. Dann ist es auch blöd, aber ja, ich glaube, das hat sich einfach keiner getraut.
Und du sagst, Personalkosten sind auch bis heute der größte Kostenblock.
Absolut.
Aber du sprachst auch davon, ihr habt einen großen Bereich der Logistik. Sind das auch eigene Fuhrparks? Oder?
Ja, wir haben auch so einen kleinen eigenen Fuhrpark, also so ungefähr 40 LKW, die für uns so durch die Weltgeschichte düsen. Aber Personal ist natürlich der ganz große Faktor. Ich sage auf jeder Sommerparty, und wir feiern ja viel hier mit unseren Kollegen, also Sommerparty und Weihnachtsfeier, dann muss ich ja immer eine kleine Rede halten. Und dann sage ich immer, schenken die mir oft so, was weiß ich, lass ein Bild malen oder irgendwie sowas, ne? Ganz schöne Geschenke dabei oder Eintrittskarten für Köln gegen Bayern oder so. Dabei wünsche ich mir immer was ganz anderes, ne? Und das ist eigentlich auch viel leichter zu erfüllen. Ich sage immer, schenkt mir doch mal einen Monat Arbeit, wo ihr kein Geld haben wollt. Ein Monat. Das muss ja wohl mal möglich sein. Das würde mal richtig was bringen, ne? Aber habe ich bisher noch nicht gekriegt.
Ja, ihr seid nach 30 Jahren am Standort Fischerhude. Mhm. Dann irgendwann umgezogen im letzten Jahr, 2023, hier auf die Überseeinsel in dem Büro, in dem wir heute sitzen. Ein sehr, sehr schöner, ansprechender Prunkbau, würde ich nicht sagen, aber es ist ein sehr, sehr schönes, modernes Büro. Wir schauen hier auf die Weser, haben einen schönen Ausblick. Geben wir uns mal ein bisschen so einen Einblick in die Gedankenwelt des Umzugs vom kleinen Unternehmen, die auch einen Standort wirklich aufgebaut haben. Da war ein Büro in Fischerhude, das ist organisch gewachsen. Und dann sagt man irgendwann, okay, das geben wir hier auf und wir gehen jetzt nach Bremen in die, in Anführungszeichen, die nächste Großstadt. War die Entscheidung überfällig? Ist sie dir schwer gefallen? Gib uns mal so einen kleinen Einblick in deine Gedankenwelt, was da so in deinem Kopf vorging, als du die Entscheidung treffen musstest.
Ja, das, also die Entscheidung ist mir total schwer gefallen und ich bin ja waschechter Fischerhuder. Also mein Papa kommt schon aus Fischerhude und ich war 54 Jahre nur in Fischerhude, also habe da immer gewohnt, wohne da ja auch immer noch und werde auch immer wohnen bleiben, glaube ich. Und mit dem Büro hat sich das ja so ergeben, dass wir in Fischerhude, glaube ich, 5-mal umgezogen sind. Immer wenn ich dann halt wieder ein paar Leute eingestellt habe, dann war das Büro zu klein und dann sind wir wieder umgezogen. Und zuletzt haben wir, ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her, 2010 oder so, diesen schönen Büroneubau gemacht in Fischerhude, wo so auf 1400 Quadratmetern, also da konnten wir schon locker mit 100 Leuten auch sitzen. Das war ganz angenehm, das ist auch sehr moderne Büroräume und so. Ja, und dann haben wir wieder so eine Welle von Neueinstellungen gehabt und haben gesagt, wir müssen aber noch größer in Fischerhude bauen, damit wir die nächsten 10, 15 Jahre hier über die Runden kommen. Hatten schon ein Büro angemietet in Bremen für so 30 Kollegen, die da gearbeitet haben, hier an der Reeperbahn, weil wir wirklich nicht mehr wussten, wo wir die Leute unterbringen sollen. Und haben geplant, auf dem Elternhof meines Vaters, der direkt auf der anderen Straßenseite unseres alten Büros in Fischerhude gewesen ist, neu zu bauen. Der Elternhof meines Vaters, der gehört aber meinem Cousin, der auch immer noch Landwirtschaft betrieben hat zu dem Zeitpunkt. Und wir waren uns eigentlich auch schon handelseinig, also dass ich den käuflich erwerben kann, und haben eine riesen Diskussion gehabt in Fischerhude um Baugenehmigungen und so weiter, weil es auch wirklich ein großes Gebäude geworden wäre und wurden dann mit kleinem Hotel dabei und so. Also das war schon, war eigentlich ein toller Plan. Und dann gab es so eine Bürgerversammlung, wo wir auch ziemlich, also als Unternehmen und ich aber auch als Person und auch meine Familie irgendwie ziemlich angegangen wurde. Von, das sind gar nicht so viele Fischerhuder, die so ganz vehement dagegen waren, aber es gibt eben in Fischerhude, ist ein kleines Dorf, 1800 Einwohner.
Ja, vielleicht für die, die es nicht kennen, das ist ein Künstlerdorf, hat einen enorm hohen Anspruch an die Ästhetik wahrscheinlich, ja, und wie es da aussieht und dieses Flair und so weiter. Und ich kann schon ein bisschen nachvollziehen, wie der ein oder andere sagt, ja, hier so ein Großbau, irgendwie eine große Gruppe, die hier Bürogebäude baut. Ja, müssen wir zweimal drüber nachdenken. So,
richtig,
vielleicht zusammengefasst.
Genau. Und da habe ich sogar Verständnis dafür gehabt. Also die Art und Weise war nicht so ganz okay, finde ich, aber jedenfalls. Wir wurden dann politisch am Ende unterstützt und man hat unseren Plänen da zugestimmt. Also wir hätten das machen können. Und dann kam aber mein Cousin am darauffolgenden Wochenende zu mir und sagte, du Arndt, ich kann das nicht verkaufen. Also ich kann das nicht machen, weil hier gibt so viel Proteste und so weiter und ich möchte auch nicht permanent in der Zeitung stehen. Das kann ich auch verstehen, weil er ist Landwirt und das ist eine ganz bodenständige Geschichte da und so. Und also ich hatte großes Verständnis für ihn. Allerdings war ich danach dann so genervt, gar nicht wegen ihm, wegen seiner Entscheidung, sondern wegen dieser ganzen Diskussion, wie die da stattgefunden haben, die Art und Weise und so, dass ich gesagt habe, so jetzt gibt es auch kein Vertun mehr. Wir hatten vorher schon eine Standortanalyse gemacht, wo eigentlich der beste Standort für unsere Firma wäre und das ganz klar Bremen rausgekommen. Und dann habe ich am nächsten Werktag Peter Hoffmeier angerufen hier von Nielsen und habe gesagt, Peter, kannst du mir mal hier die Bürostandorte in Bremen zeigen, die gerade so gut sind? Und dann sind wir hier so über die Stadt lang gefahren. Naja, und dann hatten wir ganz andere Objekte erst im Sinn und dann rief Klaus Meier an, den ich ja kannte.
Da fließt der Kreis. Für die aufmerksamen Zuhörer, Klaus Meier war zu Gast hier vor 2 Episoden sozusagen, fließt sich der Kreis.
Ja, und der
Klaus Meier ruft an. Und dann?
Ja, genau. Der hat dann angerufen und der hat gehört, Mensch, Arndt, ich habe gehört, du willst hier gegenüber vom Chili-Club da Bürogebäude bauen, das lass mal lieber, komm, lass uns mal erstmal unterhalten. Und dann habe ich bei ihm im Büro gesessen, bei der WPD, und dann hat er mir bei Google Maps hier das Gelände gezeigt, Überseeinsel. Und dann war da diese Halle, Reislager, die konnte ich sehen, so eine rote Backsteinhalle. Und ich wollte sowieso gerne direkt ans Wasser. Und da habe ich gesagt, also machen wir gerne, aber dann wollen wir genau dahin. Mhm. Ja, dann hat Klaus ein bisschen überlegt und so. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir hier dann zu dem Zeitpunkt stand es noch gar nicht fest, dass wir das gemeinsam machen, also in so einer 50-50-Gesellschaft. Man muss auch echt sagen, wir haben in dieser ganzen Planungsphase, also das war dann abgemacht, also wir machen das, ohne irgendeine Zahl zu kennen oder sonst irgendwas. Aber wir haben es eben, haben es per Handschlag abgemacht und ich glaube, den ersten Vertrag haben wir unterschrieben, da war hier schon fast Grundsteinlegung oder so. Da wurde dann also von beiden Seiten, glaube ich, gar nicht mehr groß drüber nachgedacht. Also wir haben es dann einfach gemacht.
Ich glaube, wer die Folge mit Klaus Meyer gehört hat, der kann nachvollziehen, wie sowas zustande kommt. Ja, also. Sehr schön. Du hast eben kurz erwähnt, dass ihr eine Standortanalyse gemacht habt. Mhm. Und da kam raus, dass Bremen der ideale Standort fürs Unternehmen sei.
Ja.
Jetzt mal unabhängig davon, dass Fischerhude 20 Kilometer von hier entfernt liegt, was für weitere Gründe haben dafür gesprochen? Was kam bei dieser Analyse so in Kurzform bei raus?
Ja. Also wir haben immer schon viele Gäste gehabt, also Kunden und Lieferanten, die uns besucht haben und die mussten dann, wenn sie nach Bremen geflogen sind, da mussten sie immer noch den Weg nach Fischerhude fahren, das dauert dann immer noch 45 Minuten. Die haben dann häufig auch übernachtet, das ist in Fischerhude auch nicht so einfach, da gibt es zwar ein, zwei Gasthöfe, aber das ist bei ihm auch nicht so einfach. Dann das Ganze drumherum für die Kollegen, hier haben wir natürlich eine Infrastruktur, die können heute hier essen und morgen da und dann können sie die Straßenbahn nehmen, können abends noch einen trinken gehen zusammen und das ist eben auch sehr gut. Und das wichtigste Argument ist eigentlich, dass die Mitarbeiter, die bei uns gearbeitet haben, am Anfang kamen die alle aus Fischerhude und dann kamen natürlich mehr Mitarbeiter und wir haben immer viel auch selber ausgebildet, aber der Kreis der Leute, die bei uns arbeiten konnten, der war natürlich eingeschränkt dadurch, dass wir so schwer zu erreichen waren. Weil mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das wirklich nicht so einfach. Und das überlegt sich natürlich ein junger Mann oder eine junge Frau aus Bremen dreimal, ob sie da zu uns aufs Land rausfahren und dann...
So schön der Ort auch sein mag, aber jeden Tag dahin pendeln ist eine andere Sache.
Ja, genau, richtig. Also es hat auch ein paar Vorteile gehabt, der Standort Fischerhude. Man hat nicht diese Verkehrsprobleme gehabt bei der Erreichbarkeit. Das war eben Negativ-Argument und ja, Gegenargument gegen Bremen. Ein weiteres Argument gegen Bremen war die höhere Gewerbesteuer, aber das war eigentlich gar nicht entscheidend. Entscheidend war wirklich, dass wir wussten, dass wir Personal aufbauen wollen und dass wir hier größere Chancen haben, weil wir eben auch eine besondere Firmenkultur haben, meiner Meinung nach. Und da haben wir hier bei uns drumherum haben wir alles abgegrast, glaube ich, was da irgendwie möglich war. Und irgendwann findest du keine Leute mehr.
Aber welche anderen Standorte wären theoretisch noch im Rennen gewesen? Bei dieser Analyse beispielsweise müsst ihr euch ja nochmal andere Städte angeguckt haben.
Ja, haben wir.
Und gerade auch, wenn ihr international expandieren wollt, dann kann man auch sagen, ja, dann gehen wir nach Amsterdam oder wo auch immer hin, wo man es ähnlich, oder Rotterdam, wo man dann zum Hafen eine Connection hat, wie auch immer.
Nee, über solche Standorte haben wir tatsächlich nicht diskutiert. Ich glaube, wir haben mal kurz über Hamburg gesprochen. Mhm. Das hätte ich auch attraktiv gefunden, aber das ist unrealistisch, weil eben zu dem Zeitpunkt hatten wir 130 Leute und alle kommen hier aus Bremen, Fischerhude und Umgebung, ne? Also viele Achimer, viele Eudener dabei und so. Und tatsächlich beschäftigt haben wir uns mit Euten, mit Achim, mit Tarmstedt und so.
Okay, aber also schon sehr regional eure Auswahl
an Städten. Ja, total regional, richtig. Aber in Euten und in Achim, das fand ich auch selber nicht so wahnsinnig attraktiv, da in so einem Gewerbegebiet zu sitzen. Das ist auch für die Mitarbeiter langfristig nicht so schön. Die genießen das wirklich alle, dass sie hier die kurzen Wege haben und jetzt ist nebenan hat das Hotel aufgemacht. Und da gab es gar keinen Zweifel daran, dass Bremen da auf jeden Fall der beste Standort für uns ist. Die Nähe zum Flughafen, Weserstadion, kann man alles mit dem Fahrrad erreichen von hier und das ist schon cool.
Ja, schon mega cool. Wer noch nicht hier war, also hier direkt unten führt ein Fahrradweg lang. Wenn du da aufs Fahrrad steigst, bist du wortwörtlich in 3 Minuten irgendwie in der Schlachte und in 10 Minuten am Weserstadion so gefühlt. Ne? Also das ist schon echt richtig.
Und was uns am Anfang noch gar nicht so bewusst war, speziell hier auf der Überseeinsel, das ist auch ganz witzig, ne? Also in Fischerhude haben wir auch schon ein paar Mal, auch weil wir selber gebaut haben, dann in so einem Büro gesessen, wo wir auf eine Baustelle gucken konnten. Und wie sich das dann so entwickelt hat. Und das ist ganz schön, wenn man das so mitkriegt. Und hier ist das natürlich jetzt mega spannend, ne? Also wir waren die Ersten hier und wir haben schon miterlebt, wie dann das Hotel im Bau war und den ganzen Baulärm natürlich auch und den ganzen Baudreck. Aber wie schön das ist, wenn das dann fertig ist, ne? Wenn man das von Anfang an mitgekriegt hat. Und das geht ja hier noch ein paar Jahre weiter. Also jetzt ist gegenüber hier die Baustelle und also wir fühlen uns hier schon sehr wohl.
Du hast eben schon mal angesprochen und das ist natürlich auch klar, dass ihr attraktiv sein müsst, auch für junge Generationen, attraktive Arbeitgeber. Mhm. Das hast du vorhin auch erwähnt, dass ihr nicht das most sexy product in the world hier vertreibt. Was macht euch aus, wenn ein junger Kandidat hier sitzt und sagt, ja komm, du musst einsteigen bei einem Handel für Hackschnitzel, um es mal ein bisschen überspitzt darzustellen. Was ist dein Pitch, warum Leute hier bei euch arbeiten sollten?
Ich habe jetzt gerade eine Werbung gehört. Wo war die denn? Bei Carglass oder so, wo die dann am Ende sagen und was, und eben, also die Firmen machen ja alle überwiegend Werbung, nicht um irgendwas zu verkaufen, sondern um Mitarbeiter zu kaufen, ja, das ist Mitarbeiter zu generieren, das ist Wahnsinn. Und die sagen dann so am Ende, und das soll dann wohl das schlagende Argument sein, und nicht zu vergessen, unsere ganz besondere Dudes-Kultur.
Oha.
Und da habe ich gedacht, oh Mann, ey, das kann echt nicht wahr sein, weil die haben wir schon immer, also die haben wir immer gehabt, wir haben nie was anderes gehabt. Und wir haben, ich glaube, unsere besondere Firmenkultur, die kann man vielleicht am besten so beschreiben. Also wir haben eine sehr bunte Zusammensetzung von Mitarbeitern. Also es ist hier fast alles erlaubt. Wir haben keine besondere Kleiderordnung oder sonst irgendwas, sondern das Einzige, was hier zählt, ist eigentlich, und wir sind eine, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, wir versuchen eine arschlochfreie Zone zu sein. Okay. Also hier kann niemand Karriere machen, weil er irgendeinen anderen irgendwie hinterrücks aussticht oder so. Sowas machen wir überhaupt nicht. Hier sollen die Mitarbeiter Fehler machen und aus diesen Fehlern lernen. Die sollen offen miteinander kommunizieren. Wir sehen auch Konflikte als Chance und nicht, wir wollen keinen Streit vermeiden oder so. Wir wollen mit den Leuten reden, nicht über die Leute reden. Und wir haben so Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit irgendwann mal entwickelt mit den Mitarbeitern, mit Do's and Don'ts. Und da sagen immer ganz viele Leute, wenn ich denen die in die Hand drücke, das ist eigentlich auch eine Anleitung fürs Leben. Also es lebt sich einfach leichter, wenn man sagt, was man denkt und tut, was man sagt. Das ist eigentlich ganz einfach. Und das versuchen wir hier, das versuchen wir zu leben. Das klappt natürlich auch nicht mit jedem. Da bin ich, glaube ich, auch schnell dabei. Ich sage, wir arbeiten ja hier für die Brüning-Gruppe und ich auch. Und dann müssen wir uns da jetzt auch unterordnen an der Stelle, damit wir eine gute Zusammenarbeit haben. Alles andere können die Leute machen, was sie wollen. Ne? Also ist mir völlig, völlig wurscht. Können in kurzen Hosen kommen, in langen Hosen kommen, können aussehen, wie sie wollen. Das ist mir alles egal. Aber wir tragen alle zum Erfolg der Brüning-Gruppe bei. Und da müssen wir uns an der Stelle dann, was die Kultur angeht, einmal alle unterordnen. Wir haben so einen Grundsatz, dass sich unser Arbeitsalltag eigentlich dadurch auszeichnen sollen, dass wir professionell arbeiten und Freude dabei haben. Also wir wollen viel Spaß miteinander haben, aber ich lege eben auch großen Wert darauf, dass wir alle auch echt leisten. Ne? Also hier soll keiner irgendwie rumdödeln oder so, und die Leute sollen Spaß an der Arbeit haben. Und ich hasse das, wenn ich das Gefühl habe, hier kommt jemand her, nur um seine Zeit abzusitzen. Ich will das nicht. Also das hier bei uns, das sind keine Jobs, um einfach nur Geld zu verdienen. Mhm. Also das, klar, die wollen alle Geld verdienen und das ist auch wichtig, und die sollen auch alle möglichst viel Geld verdienen. Jede Forderung nach einer Gehaltserhöhung sehe ich eigentlich als Chance an für die Führungskraft, da vielleicht auch noch ein bisschen mehr rauszuholen aus dem Mitarbeiter. Und meine Erfahrung ist, es macht den Mitarbeitern viel mehr Spaß, wenn sie das Gefühl haben, sie tragen auch wirklich bei. Ja. Und es bringt eben auch für den Unternehmenserfolg ganz viel. Und ja, das macht, glaube ich, unsere spezielle Kultur aus. Wobei man aber dazu sagen muss, das ist ein Thema, da muss man auch ständig dranbleiben. Das kann man überhaupt nicht, also gerade bei so vielen Leuten. Ne? Ich weiß auch nicht, wo da die Grenze ist. Ob man irgendwann sagen muss, was weiß ich, ab 500 Mitarbeiter, da kann man das nicht mehr ganz so durchsetzen. Aber solange, ey, ich würde hier nicht mehr herkommen, wenn das anders wäre. Dann würde ich zu Hause bleiben. Würde ich sagen, okay, dann müssen es andere machen.
Stichwort nicht mehr herkommen, du hast eben erwähnt, du bist jetzt Mitte 50, also hast viel erreicht. Wahrscheinlich der ein oder andere Euro auch hängen geblieben. Da könntest du aber irgendwann sagen, pass mal auf, also ich habe hier was Beachtliches aufgebaut. Ich habe jetzt noch einige produktive Jahre vor mir, aber ich kann mir auch vorstellen, wieder zurückzugehen nach Fischerhude und weiter ein bisschen Gemüse anzubauen. Wie weit bist du von der Entscheidung entfernt?
Ja, ich habe vor ziemlich genau 5 Jahren habe ich so eine Phase gehabt, wo ich mir da ganz viel Gedanken drüber gemacht habe. Was passiert eigentlich, wenn ich mal morgen gegen einen Baum fahre oder irgendwie sowas passiert? Ich habe ja 6 Kinder und hatte bis zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht den ein oder anderen Euro zurückgelegt. Also jedenfalls nicht so viele Euros. Und habe dann gedacht, Mensch, die müssen aber auch versorgt sein und meine Frau ja auch und so. Und für die Mitarbeiter muss es ja auch weitergehen, falls mir mal was passiert. Und in so einem relativ langen Strategieprozess habe ich dann am Ende entschieden, dass ich Anteile verkaufen will an der Brüning-Gruppe. Habe das dann auch gemacht. Mhm. 40% verkauft an ein Family Office aus München und die CIC-Bank aus Frankreich. Die sind also hier als Gesellschafter, als Minderheitsgesellschafter mit an Bord. Das hat mir dann einmal ein bisschen Geld gebracht, was ich sozusagen hinter die Brandmauer bringen konnte, damit alle abgesichert sind, falls mir was passiert. Aber da hatte ich auch schon im Hinterkopf, dass ich ja entweder irgendwann nicht mehr beitragen kann, weil ich zu alt bin. Also das will ich nämlich auch nicht. Also oder auch gar nicht mehr beitragen will, weil es mir zu doof wird oder so. Ne? Also das sind die beiden Gründe, die dafür sprechen könnten, dass ich mal aufhören sollte. Ja, und heute ist das so, jetzt mit 54, dass ich auch da sage, das war eine gute Entscheidung, auch diese beiden da an Bord zu holen. Die machen uns eigentlich wenig Kummer und Sorgen, sondern challengen uns auch gut. Und im nächsten Schritt müsste ich jetzt mal überlegen, ich habe immer gesagt, mit 60 möchte ich eigentlich aufhören können zu arbeiten, aber nicht aufhören müssen. Mhm. Ja, das ist jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig lange. Das heißt also, den nächsten Schritt, den müssen wir jetzt irgendwann mal vorbereiten. Es sind 7 Mitarbeiter auch Gesellschafter, also sind beteiligt mit ein bisschen weniger Prozenten natürlich, aber die leiten das Unternehmen heute eigentlich operativ schon, sodass, wenn mir jetzt was passieren würde, dann hätten wir sowohl Gesellschafter mit an Bord, die auch mit Geld involviert sind, die alles dafür tun würden, dass es hier weitergeht. Und die 7 Kollegen, die haben das operative Geschäft auch gut im Griff, die könnten das auch so weiterführen. Ich sehe das immer so, ich würde es toll finden, wenn ich noch dabei helfen könnte, die Brüning-Gruppe zu so einem Unternehmen zu machen, was ewig existieren kann, sage ich immer. Also was einfach auch ohne mich weiter existieren kann. Und in der Familie bei den 6 Kindern ist jetzt im Augenblick noch niemand dabei, der sagt, ich möchte das unbedingt weitermachen.
Ja, das wäre die nächste Frage gewesen. Da bietet sich noch keiner an, noch kein Kandidat dabei oder Kandidatin.
Nee, und da habe ich auch immer gesagt, die müssen dann schon ziemlich offensiv kommen und sagen, ich will das unbedingt machen. Also die verarbeiten schon welche hier. Die machen das auch gut und auch gerne, aber gehört ja eben auch nochmal was anderes dazu, wenn man den Laden dann auch wirklich leiten will. Und meine zweitälteste Tochter, ich habe denen das in Griechenland in einem Urlaub erzählt, dass ich jetzt mal Anteile verkaufen will am Unternehmen. Und wenn irgendjemand was dagegen hätte, müsste sich jetzt sehr aktiv melden. Und dann sagte man, war erstmal Schweigen und so weiter, konnten sie die Tragweite wahrscheinlich auch noch nicht so richtig überblicken. Aber meine zweitälteste Tochter Mieke, die sagte dann sehr spontan, um Gottes Willen, das, was du da die letzten 20 Jahre gemacht hast, das möchte ich niemals machen. Und ja, gut, die haben das natürlich sehr hautnah miterlebt, auch diese ganzen Jahre, was weiß ich, wo ich dann morgens um 3 zum Großmarkt gefahren bin und um 21 Uhr noch irgendwelche Sachen bearbeitet habe. Das vergisst man manchmal nach so langer Zeit, dass es diese schwereren Zeiten auch gab. Für mich war das auch nie wie Arbeit, das war ja immer wie Hobby irgendwie. Aber die haben das natürlich hautnah miterlebt und ich habe bei Kindern immer die Auffassung, also bei meinen eigenen Kindern, die sollen irgendwas machen, was sie glücklich macht. Und ich würde die niemals hier irgendwo reinzwängen wollen, ne? Niemals.
Ja, also es bleibt spannend, wie die nächsten Jahre sich so entwickeln, wo die Brüning-Gruppe hingeht, wie groß ihr noch werden könnt und was da aus der Brüning-Gruppe eines Tages wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg beim Weg und nochmal vielen Dank für die Einladung und schön, dass ihr nach Bremen gekommen seid.
Vielen Dank.
So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast mit Arndt Brüning, dem Gründer und CEO der Brüning Group. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den Go Global Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen über spannende Unternehmen und Persönlichkeiten aus Bremen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.